Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Arbeitstitel wie immer, ausgesucht in langwierigen Prozessen. Guess who's back? Der Name ist Programm, wir werden es auflösen oder beziehungsweise wer clever unter euch ist, wird es merken. Eine Person ist heute nicht dabei, die verlustiert sich in Algerien, wenn ich mich wieder nicht täusche. Natürlich arbeitsbedingt, der liebe Erik. Wir haben gesehen, wo der gute Mann abgestiegen ist. Hat es jeder von euch gesehen, ne? Alex, Erik?
Ja,
Anne-Marie.
Ja.
Im Hilton mit einem Pool und Sonnenschein und er muss natürlich nur arbeiten. Wer es glaubt, wird selig. Erik hört's, aber der muss schon viel machen, aber es ist schon eine geile Location, muss ich sagen. War einer von euch schon mal in der Nähe von Algerien? Ich irgendwie, ne.
Ist das nicht ein Krisengebiet? Will ich nicht hin.
Ist es noch ein Krisengebiet? Also vielleicht Entwicklungsland, aber...
Naja, man weiß es nicht.
Ja, sind wir nicht so ganz genau.
Also meine Firma würde mich nicht hinschicken, weil es, glaube ich, ein Krisengebiet ist.
Beziehungsweise Aua. Für die Luxusgüter, die eure Firma herstellt, ist das Krisengebiet noch nicht entwickelt genug. So rum, muss ich sagen jetzt.
Oder das so. Würde ja niemand dort kaufen, genau.
Beziehungsweise.
Die stinken ja auch alle da, deswegen brauche ich kein Shampoo. So, jetzt wird es aber ein bisschen...
Seriös, ihr habt schon gemerkt, also die Anne-Marie ist dabei. Hallo Anne-Marie.
Hallo.
Und der liebe Alex, über den es dann auch, wir behalten mal noch den Deckel des Schweigens drauf, nächstes Jahr, da stehen große Ereignisse an, Alex, stimmt's?
Ja, da werden die Handschellen angelegt.
Das Leben wird sich ändern, ihr wirst sehen, dann ist nichts mehr wie früher, dann ist Schluss mit lustig, dann beginnt der Ernst des Lebens. Der Schulabschluss. Alex hat's geschafft, Abendschule, lässt grüßen, es hat geklappt.
Abendschule, 8. Klasse, Abschluss,
endlich. Yippie-yay-yay. Also so schlecht das nicht. Ich bin auch durchs Leben gekommen mit einem 8. Klasse Abschluss.
Ist jetzt mal gut hier.
Du hast da auch einen 8. Klasse Abschluss, oder Anne-Marie?
Anne-Marie hat Kindergarten erfolgreich
abgeschlossen. Ja.
Waldorfschule erfolgreich bestanden. Das wird noch gut. Also, wir haben heute drei doch relativ packende neue Serien. Zum einen The Michael J. Fox Show. Ich habe mich tierisch darauf gefreut, ob es die Erwartung hält, werden wir sehen. Dann The Blacklist war so eins, naja, bei mir zumindest, und The Crazy Ones, eine wahnsinnige Werbekampagne, könnte man sagen, so für den Piloten und für alles, was vorher kam mit Robin Williams, er ist zurück, der gefühlte, weiß ich nicht, 10 Jahre in der Versenkung war. Anne-Marie, du guckst ab und zu mal Filme, hat er noch Kinofilme gemacht in letzter Zeit oder ist da richtig still geworden?
Unser Kinobeauftragter ist doch nicht da.
Du gehst doch auch ab und zu mal ins Kino.
Ich glaube nicht. Nein.
Also ich glaube auch irgendwie war es...
Dieses One-Hour-Foto war das?
War das nee. Da auch schon gefühlt 20 her, Jahre ja. her. Ich kann ja ganz intelligent mal nachschauen und Anne-Marie wird uns vielleicht nach ein, zwei News, die ganz dringend sind, und dann kommen wir direkt zur Besprechung.
Ja, ganz dringend. Ach, er spielt bei The Butler mit. Der läuft diese Woche bei uns an. News, ganz fix. Nächsten Sommer oder nächstes Frühjahr wird ja die neue Staffel von 24 gedreht. Also wird er nur 12 Folgen haben. Und da wurde diese Woche bekannt gegeben, dass das Ganze in London spielen soll. Die ersten Staffeln waren ja, ich weiß gar nicht, L.A., Washington war es dann mal zum Ende hin, ja. Und jetzt begeben sie sich auf europäisches Territorium. Bin ich mal gespannt. Weiter zum Inhalt gab es jetzt noch nichts, aber es kommen nach England.
Muss Erik doch schon schlaflose Nächte haben, oder?
Ja, das glaube ich auch. der ist gar nicht in Algerien, der hockt schon irgendwo in London vorm Produktionsstudio und hart so mit den Hufen.
Ja, irgendwie so eine Nebenrolle zu bekommen, hinten einmal im Publikum stehen und dann dumm rumwinken. Ich habe mal ganz kurz geguckt, Filme hat er, also Robin Williams, 2009, Old Dogs, dann ein paar Synchronsachen, ein paar Dokumentationen, 2011 nicht allzu viel und jetzt 2013 startet er wieder durch, also es war wirklich doch etwas ruhiger in ihm geworden, bis auf ein paar Gastauftritte dann noch in irgendwelchen TV-Shows, ist zwischen 2009 und 2013 eigentlich nicht wirklich was geworden, aber die Lösung könnte sein, ne, der gute Mann hat ja auch ein kleines Problem mit dem guten Freund Johnny Walker oder dem Alkohol an sich gehabt. Nur weiß ich nicht, ob das der Grund war. Ja, ich glaube, der war ganz schön neben der Mütze. Aber ich hatte auch einfach nicht ganz so viel Lust gehabt und hat einfach das Leben genossen. Ist ja auch schon mittlerweile 62. Man sieht es ihm an, er ist alt geworden. Aber das soll dann später zur Serie kommen.
Genau, wir sind hier noch bei den News. Eine weitere ist, dass neue Folgen vom Tatortreiniger gedreht werden.
Grandios, da waren wir hatten es irgendwie noch nicht besprochen. Ich wollte es eigentlich mal ansprechen. Auf den Blu-rays sind nämlich auch noch irgendwie zwei Folgen drauf, die eigentlich gar nicht ausgestrahlt worden sind. Aber wenn dann wieder die nächste Staffel kommt, dann werden wir auf alle Fälle mal reinschauen und entsprechend das besprechen. Ist ja
Ja,
auch
auf
so ein
jeden
bisschen
Fall.
gefordert worden von den werten Hörern, dass wir vielleicht doch mal auf die ein oder andere Serie zurückschauen, die wir so gemeinsam besprochen haben oder angesehen haben und dann nochmal explizit besprechen können. Denn das kleine Anne-Marie und Luise Special vom letzten Mal ist relativ gut angekommen. Jedenfalls kriegt man eine ganze Menge gutes Feedback. Hat Anne-Marie schön gemacht. Kannst du Luise ein
Ja,
dickes
hat auch
Blümchen
super viel
aussprechen?
Spaß gemacht. Außer als wir uns so in Dexter reingesteigert haben. Tut mir jetzt übrigens leid, wir wurden vor uns gerade angezwittert von unserem Hörer Bull Lion. Der war heute joggen, hat uns dabei auf den Ohren gehabt und war dann ein bisschen sehr überrascht, als plötzlich noch unser Special hinten dran kam und wir plötzlich anfingen, über Dexter und Breaking Bad zu reden und schon fast zu spoilern. Das hat er irgendwie nicht erwartet und war dann so ein bisschen, ah, was ist denn jetzt los?
Aber hattet ihr nicht gesagt,
Das
ich habe
tut
am
uns
Anfang
leid.
gesagt, dass es spoilerlastig ist und dass man gegebenenfalls skippen kann. Hat er nicht aufgepasst, glaube ich.
Ja, aber eigentlich ging die Folge ja damit los, dass nur ihr geredet habt, also ganz zu Beginn des eigentlichen
Wir
Podcasts
haben uns
und
verabschiedet und ihr habt dann wieder. Naja, gut, also es
ist ja
passiert halt,
egal.
genau.
Viele Grüße, tut uns leid.
Kommt gegebenenfalls wieder vor.
Ja, eventuell, aber wir sagen vorher, wir fangen nicht einfach an, bla 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 ist gestorben. So geht's ja nicht. Ja. Genau, von Tatortreiniger werden neue Folgen gedreht. Deutsche Serie. ProSieben probiert es jetzt auch nochmal mit einer deutschen Serie und sogar einer Comedy-Serie, die vor Live-Publikum gedreht wird. Und zwar mit Michael Bulli Herbig. Die Serie heißt Bulli macht Buddy. Läuft ab 18. November, wie gesagt, auf ProSieben. Und da geht es irgendwie darum, dass Bulli also sich selber spielt als Schauspieler, der einen Film drehen will, wo er eine Figur namens Buddy spielt. Und in der Serie geht es dann irgendwie so, ach, er kommt mit dem Budget nicht klar und Freundin verlässt ihn, bla bla. Ja, also reingucken werden wir ja sicher mal, aber das macht mich jetzt überhaupt nicht so an. Also
Obwohl, da
Bulli.
bin ich gespannt, weil ich mag den Typen. Der ist ein hochintelligenter Mensch, der hat es irgendwie drauf und ich glaube, entgegen seiner Filme, die doch ein bisschen neben der Mitte sind, wenn ich ihn so in Interviews und privat, ne, wenn wir uns immer mal treffen, mit ihm spreche, nee, aber dann macht er einen sehr reflektierten Eindruck und ich glaube, da könnte echt was rauskommen. Ich meine, ich traue sonst Deutschen nicht so ein, vor live, in front of live audience, ne, Publikum. Das zu, aber da könnte es was werden. Bin mal gespannt, wenn das nicht so vom Klischee her so eins zu eins irgendwie
Ja,
versucht, ne, so
eben.
eine
Ja,
amerikanische
so.
Sitcom nachzumachen, sondern ein bisschen was Eigenes einfließen lässt. Aber da ist meiner Ansicht nach eher der richtige Mann dafür. Sind wir gespannt, wir werden es auf alle Fälle besprechen, wenn
Exakt,
es gekommen ist.
also.
Gekommen ist.
Genau, also wie gesagt, im November. Letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen, habt ihr ja schon mit 9 Serien dieser Season angefangen und da war unter anderem auch Sleepy Hollow mit dabei, die erstaunlicherweise relativ gut ankommt. So gut, dass sie jetzt schon für eine zweite Staffel verlängert wurde.
Ich muss ja sagen, ich habe jetzt, glaube ich, drei Folgen gesehen.
Ach, sind schon viel draußen, ja?
Es sind noch mehr draußen, glaube ich, sogar.
Ah, oh, da muss ich mich mal
Und
ranhalten.
ist nicht schlecht, ist zwar auch so ein bisschen dann irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen Monster der Woche, also irgendwas kommt aus, ne, zurück, was dann hervorgerufen wird wahrscheinlich. Es gibt so einen roten Faden, der ist logischerweise der kopflose Reiter. Aber es ist ein ganz nettes Setting und, weil du das gerade angesprochen hast, ich gucke immer noch, ich muss es zugeben, Deads und
Oh nein.
es geht irgendwie. Man kann sich an die Charaktere gewöhnen und irgendwie kann man die Fehler ausblenden. Und ich habe so das Gefühl, in der letzten oder vorletzten Folge, es wird auch vom Anteil mäßig etwas weniger und die beiden Hauptdarsteller, die doch sehr sympathisch sind, kriegen ein bisschen mehr Sendezeit sozusagen. Das könnte ein spannendes Ding werden, aber wie gesagt, es ist nur, wenn ich mal
Ja,
ein
aber
bisschen Zeit habe, gucke ich es nebenbei.
Das war ja nicht nur, dass die Väter mir zumindest unangenehm aufgestoßen sind. Es war ja auch, also der Humor,
Ja, das ist,
der.
es ist auch nicht lustig, also es ist ja nicht lustig, lustig wie zum Beispiel Two Broke Girls, ne? Ann-Marie, hast du denn die neueste Folge gesehen?
Kitty Cat, Kitty Kitty Kitty
Ja,
Cat,
saugeil.
ja.
Jetzt nur eine Aufklärung. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ganz am Anfang geht es doch um diesen Bagel. The plain one. The plain, the plain. Hast du den Joke
Nein,
verstanden? Du auch
stimmt,
nicht.
das wollte ich noch. Ich dachte, hä, die Eingangsjokes bei Two Broke Girls sind immer so lustig und eigentlich verstehe ich's. Jetzt, wo du sagst, stimmt's, das wollte ich nochmal googeln
Also, wir
oder
rufen mal
mir
die
nochmal
Hörer
den
da
an.
draußen auf. Also, falls es nicht, also der Erste, der es rauskriegt, ja, der kriegt wieder
Wird
mal ein, nee,
Hörer
der, der
des
kriegt, nee, der
Monats.
kriegt einen Gutschein von mir von Rädern, kann sich eine Tasche aussuchen, wenn das was zieht. Ansonsten einfach so grundsätzlich mal reinschreiben, wäre ja eine coole Sache. Würde mich mal interessieren. Also, das Einzige, the
Also
plane,
noch.
das Flugzeug, wäre jetzt noch so die weitestgehende
Aber warum?
Vokale
Sie
übers.
sagt ja, dann, darauf habe ich gewartet, seit ich hier arbeite.
Ja, deswegen, also ich kapiere den Joker da auch nicht, aber deswegen, an
Also
die Hörer
nochmal
da
ganz
draußen.
explizit, also Two Broke Girls, die Folge mit der Katze aus der Woche vom, welcher war da, 7. Oktober. Ja,
Ich
also wir
glaube, das ist
verstehen den Eingangsjoke.
dritte oder vierte Folge ist das, glaube ich, der aktuellen Staffel. Und das Interessante ist halt, ich habe es zweimal angeguckt, weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst. Der hat irgendwas so in den Bart reingesprochen für sich, aber nee, keine Ahnung. Würde mich mal
Ganz kurz,
interessieren.
wenn wir jetzt gerade bei Two Broke Girls sind, wie großartig war denn bitte die Eröffnungsszene von der ersten Folge, als sie kurz zur Erklärung, also im Diner ist ein Kunde und fragt Max so, und was gibt's Neues? Und sie macht da halt den übelsten Monolog, was halt so über den Sommer passiert ist, also mit Edward Snowden und dass wir überwacht werden und was Neuestes bei den Kardashians gibt, dass ein Kind geboren wurde, was auch niemand interessiert. Also, total lustig, total
Die
großartig.
haben
Die
komplett
Serie ist so.
aufgeholt, also alles zusammengefasst, was so an Gossip quasi passiert ist, was sonst bei Fortsetzung folgt, so am Anfang reinkommt.
Ja, ganz genau. Also es war sehr lustig wieder und meine Lieblingscomedy im Moment.
Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, ich habe drei Folgen dann am Stück geguckt, weil ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, so ein
Ja,
bisschen
du
zögerlich
warst ja
war.
verhindert.
Ja, sozusagen, könnte man es auch sehen. Na
Ja,
gut.
und wenn wir, ne, ganz kurz, weil weitere News habe ich eigentlich gar nicht, aber wenn wir gerade bei Comedies sind, fällt mir ein, How I Met Your Mother läuft ja auch wieder. Gab es jetzt, glaube ich, auch schon drei Folgen. Und ist ja bekanntermaßen die letzte Staffel. Und die machen es ja wirklich so: Die Hochzeit von Barney und Robin steht an. Und die komplette 9. Staffel spielt an dem Hochzeitswochenende. Also, wir sind jetzt Freitag irgendwie angekommen. Oder Donnerstag, ich weiß gar nicht. Und steht immer da noch 52 Stunden bis zur Hochzeit.
So ein bisschen 24-Feeling oder was?
Ja, schon. Und es ist erstaunlich gut. Also, es klappt mit den Stories bisher ganz gut, mit dem Ablauf.
Ich
Und
habe ja
es
noch
ist
nicht
wieder
eine Folge
Lust.
gesehen. Mit Rückblenden oder dann wirklich nur
Ja,
in dem Setting? Okay.
teilweise Rückblenden. Ich denke mal, es werden auch noch einige Vorblenden kommen, denn wenn wir wirklich die komplette Staffel nur das Wochenende sehen, wollen ja dann doch wissen, was vielleicht mit dem Charakter in der Zukunft passiert. Das muss ja alles aufgegriffen werden und da wird das dann bestimmt durch das Voice-Over von Zukunfts-Ted dann schon für uns noch erklärt, was dann da passiert. Ja, aber was ich sagen würde, wirklich lustig und herzig und wieder richtig schön. Also nicht How I Met Your Mother, erste, zweite Staffel at its best, aber 3. Staffel. Also wirklich schön, es freut mich, war ja auch so genervt von 7., 8. Staffel. Ja, Daumen hoch, tolles Ding.
Gut, dann soll es das diesmal relativ kurz und knapp auch gewesen sein an News, also alles Wichtige, was momentan so an Serien läuft. Und da wir ein Podcast sind, der neue Serien bespricht, werden wir natürlich auch neue Serien vorstellen. Und da ist schon mittlerweile unser Podcast im vierten Jahr läuft, also es ist bei uns 4. Staffel, haben wir natürlich auch wieder drei neue Serien rausgesucht, die ich bereits vorgestellt hatte, die Michael J. Fox Show, The Blacklist and Crazy Ones. Und anfangen werden wir mit der Michael J. Fox Show. Den Anfang in der Vorstellung werden wir mit der Michael J. Fox Show machen und die werde ich versuchen kurz darzustellen. Ich muss mal eins vorweg und das ist ein bisschen, ja, um die Hörer bei Laune zu halten. Ich mag es, ich habe bereits drei Folgen gesehen, obwohl ich auch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, muss ich zugeben. Und auch während der Show für mich nicht alles ganz so rund läuft. Grund ist Michael J. Fox, er spielt sich quasi selbst. er hat ja Parkinson, deswegen ist er halt ja in einige Jahre auch so ein bisschen ausgeschieden oder hat ein bisschen kürzer getreten. Das wird interessanterweise im Piloten auch so, ja, sagen wir mal so, indirekt so ein bisschen thematisiert. Da wird halt gesagt, dass er auch so die Ängste hatte, wie er sich darstellt und wie er sich zeigt und dass das doch gar nicht so richtig funktionieren kann. Und das wird dann in dieser ersten Folge doch relativ schnell wieder aufgelöst, dass er auch zurückkommt in das ja, Showbiz, in das Geschäft. Er ist nämlich in dieser Serie kein Schauspieler, sondern ein Anchorman, ein Nachrichtensprecher, einer, der ja für die News sucht, ja, spricht und ermittelt, wie sagt man denn das eigentlich, recherchiert, die ganzen Beiträge zusammenstellt. Und das Interessante ist, es gibt auch immer mal so einen Moment, wie er ja quasi aus dem Showbusiness da quasi ausgeschieden ist, wie er quasi da, und das ist so fast so ein bisschen unter der Gürtellinie, zumindest alle für alle, die Parkinson haben, so schütteln seine Nachrichten ja vorträgt und dann so langsam aus dem Bild rollt, weil er sich halt eben nicht festhalten kann und er dann auch nicht sich so richtig unter Kontrolle hat. Aber ich greife schon vorweg, das ist quasi die Szene, wie Michael J. Fox quasi aus dem News-Business ausgestiegen ist. In der Show selbst ist er momentan am Anfang zumindest ein fürsorglicher Familienvater, der versucht so ein bisschen, ja, die Familie unter einen Hut zu bringen, alle am Tisch zu versammeln und alle am Tisch zu frühstücken lassen und auch Abendbrot und was auch immer und alles vorbereitet, sich die Mühe gibt. Und der Einzige, mit dem er dann am Ende aber so ein bisschen da sitzt, ist sein Jüngster, mit dem er dann so auf der aufgeklappten Geschirrspülmaschine isst. Alle anderen essen so kurz was, springen weg. Er hat mittlerweile, glaube ich, 3 Kinder, also so alle Altersgruppen. Und einen hat für die Show eigentlich nichts zu sagen. Der ist schon aus dem College, der ist irgendwie dann ausgeschieden, wird dann nachher aufgeklärt, auch warum oder beziehungsweise was da noch mit dranhängt. Er versucht so das neue Google zu erfinden. Interessanterweise spricht ihn die zweitälteste Tochter dann darauf an, wie man denn auf seine Suchseite überhaupt kommt. Und er dann mumpelt dann so ganz leise in sein Bart hinein, naja, man muss bei Google das eingeben. Und fand ich lustig, hat mir Spaß gemacht. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob dieser Joke nun in der ersten Folge mit drinne vorkam oder an einer der anderen drinne vorkam. Ist aber auch egal. Der Jüngste ist halt, ja, eben noch Kindergarten oder Vorschule, jedenfalls noch relativ klein. Und die Mittlere ist halt in einer Highschool und macht das ein oder andere Projekt und versucht auch dann ein Schulprojekt zum Thema zu machen, das den Vater nochmal irgendwie und seine Krankheit zeigt. Also, ihr merkt schon, es ist natürlich ein Comedy-Format, definitiv, weil eben Michael J. Fox da irgendwie doch eigentlich sehr gut humoristische Sachen machen kann, aber es versucht auch so ein bisschen aufzuzeigen, zum einen, wie Parkinson funktioniert, wie Michael J. Fox damit klarkommt und man sieht ihn auch, also man sieht ihn eigentlich in keiner Einstellung irgendwie ruhig dastehen, er hat halt immer diesen leichten Tremor, also diese leichten Bewegungen, die dort ja so unkontrolliert stattfinden. Und das Interessante ist, Annemarie, ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei The Good Wife tauchte er immer mal so als Gastrolle auf und da fand ich es als ja sympathischen Tick in dieser Show selbst, wenn er permanent hat diesen leichten, ja, diese leichten Zuckungen hat, ist es schon fast störend oder ein Tick zu viel. Ich weiß nicht, wie geht's dir dabei, wenn du das so siehst?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also bei The Good Wife hat er es ja auch viel gerade vor Gericht dann übertrieben, um für seine Seite dann doch irgendwie Mitleidspunkte zu erhaschen bei den Richtern. Aber jetzt bei der Michael J. Fox Show ist es mir fast gar nicht aufgefallen, halt dann nur so in Extremsituationen oder wenn er halt versucht, das Telefon zu bedienen oder so. Aber ansonsten lief das eher so nebenher für mich.
Okay, dann war das bei mir, also mich hat es dann irgendwo, ich habe dann wie gesagt alle 3 Folgen am Stück geguckt, weil ich die dann schon dann wirklich gemocht habe, weil ich Michael J. Fox mag. Man muss natürlich sagen, der gute Mann ist nur auch ein bisschen älter geworden, aber irgendwie finde ich trotzdem, hat er immer noch dieses schelmisch-jugendhafte aus Back to the Future irgendwie. Also man sieht immer noch, dass er der gleiche Schauspieler ist, er so viel Spaß hat, auch am Schauspielern und auch diese Art und Weise, wie er diese Jokes rüberbringt und ja, eben Back to the Future, Spin City, es ist immer noch irgendwie das gleiche tolle Feeling, was man dabei bekommt und das macht für mich auch diesen Reiz dieser Serie aus. Also ich finde halt, es hat immer mal so ein paar gute Jokes dabei, aber es ist nicht so durchweg permanent lustig. Es ist einfach interessant, ihm zuzusehen, ihm beim Schauspielern zuzusehen und auch dieses, ich glaube, das kann man auch mal insofern spoilern, in Anführungszeichen, weil das auch direkt in der Eröffnungs Szene bei dem Trailer mit dabei ist, wo er dann versucht, eben seine Frau anzurufen, was er denn nun genau mit dieser Waschmaschine oder der Spülmaschine, der neuen, die sie bekommen, machen muss. Und er ruft dann die Polizei an und will eigentlich nur klarstellen, nee, er hat irgendwie eine 7 da vergessen in der Telefonnummer. Und später ruft, kommt dann die Polizei rein, stürmt das und die beiden, die die Spülmaschine angeliefert haben, sehen so ein bisschen, naja, sag mal, terroristenverdächtig aus. Und auch die Dialoge, die dabei entstehen, es ist halt lustig, also ich fand es lustig, es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich halt wirklich da, ihn zum einen wieder mehr im Bild zu sehen und mehr zu sehen, und es ist eine interessante Art und Weise, zum einen so ein bisschen einen Einblick in sein Leben zu bekommen. Man sollte es nicht übertreiben, also man kriegt immer mal so ein, zwei Zeilen, wo man merkt, aha, ich denke mal, das ist von ihm authentisch, also wie er gefühlt hat, wie ihm sein Berufseintritt oder sein Wiedereintritt halt nahe ging, wie er das bewerkstelligt hat und wie es am Ende ja dann Realität wurde, also auch dieser langsame Einstieg. Genauso ist es halt da auch, er versucht wieder in dieses Showbusiness reinzukommen, wieder als Newsreporter zu arbeiten und hat dann auch, ja, dann später auch die ersten Recherchen, die er macht und die dann unmittelbar mit dieser Spülmaschine zusammenhängen. Mehr verrate ich nicht, einfach mal reingucken, ich finde es wirklich eine klasse Show und bin mal interessiert. Alex, du mochtest ja zumindest Back to the Future auch und demzufolge würde ich behaupten, auch mal Michael J. Fox. Hat dir die Show gefallen oder was ist für dich so das Resümee davon?
Ja, also er als Schauspieler, ihn kann man natürlich da schon hervorheben. Der war auch früher ein guter und also schauspielerisch, so wie du schon sagst, so das Jugendliche, das hat er sich schon beibehalten. Das fand ich auch an der Serie ganz gut. Nur war ich jetzt da nicht so euphorisch über die Serie, weil ich zum einen, klar, der hat diese schlimme Krankheit, die ist auch nicht cool und so, und da wird es auch viele andere geben, die ihn noch haben. Und ich habe das Gefühl, der hatte die ja schon jahrelang und das wird wieder einer von denen, also es klingt vielleicht ein bisschen arg, aber einer von denen sein, die da viel Geld investieren können, um sich da irgendwie heilen zu können. Ne? Also vielleicht sieht man so ein bisschen falsch, aber das finde ich ein bisschen die doppelte Seite der Medaille, dass er zum einen, klar, macht er da das alles bekannt über die Krankheit, aber zum anderen kann er sich halt auch mit seinem Geld halt bestimmt da viel mehr Heilung irgendwie oder keine Ahnung, Behandlungen gönnen als andere normale Menschen. So, dann zur Serie an sich. Ja, die hat lustige Momente drin gehabt, aber was mich an der ganzen Serie so gestört hat, ist so dieses Überemotionale, das wo er dann halt zum Schluss dann mit seiner Familie dann irgendwie total zufrieden ist, weil dann doch irgendwie alle an dem Tisch wieder sitzen und alle gut miteinander sind und alle Probleme nicht gelöst sind, aber doch er dann wieder arbeiten geht und alle zufrieden sind damit, und dann der sagte dann zum Schluss auch irgendwie von dem Piloten, ja, ist ja doch alles nicht so schlimm, weil er ja die schöne Familie hat, und dann sitzen sie halt alle am Frühstückstisch und so dieses Schmalzige ist halt, finde ich, bisschen, ja,
dieses heile Welt
zu heftig. Wahrscheinlich, ja, ja. Aber das, weiß nicht, das...
Aber ich glaube, das wollen die Amis vielleicht auch, das ist vielleicht es muss halt doch irgendwie gut ausgehen, ansonsten, man will halt nicht nur Krankheit sehen, und das, gut, das ist ein Kritikpunkt, den ich sehe, aber sie schaffen es halt auch, selbst in diesen Szenen, ich weiß zwar gar nicht genau, wie das ging, als dann er irgendwie Essen austeilen sollte oder was rübergeben sollte, das sich doch wieder lustig zu machen dann darüber und das nicht ganz so ernst zu nehmen.
Ja, das ist schon gut gemacht, aber für mich passt irgendwie die Krankheit und das, wie er es verkaufen will, und die Story von der nicht so richtig zusammen, das ist für mich nicht so ganz rund, und dann super emotionale, der hätte vielleicht doch lieber irgendwie eine ganz normale Comedy-Serie machen müssen, ohne diesen Aufhänger der Krankheit und ohne, dass er alles da mit reinpackt, und das würde ich glaube als besser empfinden, wenn er einfach wieder so eine ganz normale 0815 Comedy-Serie macht und das einfach nicht so in den Mittelpunkt stellt, das Ganze. Und mir war das irgendwann too much, dann, die reiten ja dauernd drauf rum, auch wo dann die Tochter dann so einen Film macht über ihn, und er dann, wie gesagt, mit seinem ehemaligen Chef dann da rummacht und da reinkommen will. Und da wird er immer drauf rumgeritten. Wenn wir in den nächsten Folgen dann weitergeht, ob es dann so anhält, dass das dauernd im Mittelpunkt ist, weil das hat mich dann, das war einfach zu viel dann für mich.
Also gut, es ist definitiv natürlich ein Teil. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, das Anliegen von Michael J. Fox würde ich ihm einfach mal unterstellen, dass er so ein bisschen eine Präsenz, eine Awareness für diese Krankheit mitbringt. Also, dass da sagt, okay, es gibt Hoffnung. Und es besteht die Möglichkeit, dass man dann halt auch mit dieser Krankheit leben kann. Und bei NBC läuft die Serie und die haben sie ja auch gleich, ich weiß gar nicht, ob es unmittelbar von Anfang an auf 22 Episoden ausgerichtet war oder ob es dann gleich nach den ersten zwei Folgen quasi geordert worden ist. Jedenfalls wird es eine komplette Staffel geben, also 22 Folgen. Ich bin nur gespannt, wie sich so entwickelt und wie du schon gesagt hast, ob sich dieser Fokus etwas verschiebt, ob dann am Ende vielleicht doch mehr wieder der Schauspieler im Mittelpunkt steht und nicht unbedingt die Krankheit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man da darum eine ganze Serie aufziehen kann. Anne-Marie, wie sieht's bei dir aus? Du magst Michael J. Fox auf alle Fälle, das ist gar nicht die Frage, aber hat dir die Serie gefallen oder hast du auch so die Kritikpunkte so ein bisschen, ja nicht fremdschämen, aber war dir die Krankheit ein bisschen zu viel?
Michael J. Fox mag ich auch sehr gerne. Der Pilot hatte mich noch nicht ganz gerissen. Also ich fand es sehr charmant und sehr schön und ach, er ist wieder da und die Familie fand ich auch recht sympathisch. Aber da habe ich noch gedacht, okay, gucken wir mal weiter. Und dann jetzt zweite, dritte Folge fand ich dann wesentlich besser, wesentlich entspannter. Für mich ist es keine Hardcore-Comedy-Serie, sondern eher so Familien-Unterhaltungsserie mit lustigen Elementen, genau. Das mit der Krankheit, ich meine, das muss ja mit rein. Er ist ja nur ein Schauspieler, der die Krankheit hat und die Krankheit kann man selbst als Schauspieler nicht verbergen. Also selbst wenn die jetzt sagen würden, wir wollen die Krankheit gar nicht thematisieren, wäre sie ja trotzdem da. Und was wäre das dann für eine merkwürdige Folge oder Serie, wenn da jemand eben mit diesen Zuckungen ist und niemand spricht drüber. Und ich finde eigentlich, ab der zweiten Folge wird dann, ich weiß jetzt gar nicht, zweite, dritte Folge, ob da überhaupt viel groß darüber geredet wurde. Es war ja eigentlich schon im Piloten so, dass dann gerade durch das Video, was die Tochter dreht, da ganz kurze Erklärung für die Hörer, die Tochter auf der Highschool soll eben in irgendeiner Unterrichtsstunde, müssen halt irgendein Projekt machen und sie sagt eben, ja, hier mein Vater und versucht es erst so ein bisschen, um sich bei den Lehrer einzuschleimen, auf die Tränendrüse zu drücken. Ja, mein armer Vater und so. Und dann macht sie aber nochmal ein richtiges Video, wo sie dann eben sagt, ja, er ist halt mein Dad und er hat halt jetzt diese beschissene Krankheit, aber er ist immer noch mein Dad und er ist fantastisch, blablub. Und so wird es eigentlich im Rest der Serie für mich auch behandelt. Also klar kommt es da zu Zwischenfällen, die dann teilweise auch recht lustig sind, wie zum Beispiel das mit dem Anruf bei der Polizei. Aber ansonsten steht das bisher noch nicht so im Vordergrund für mich. Es wird sicherlich noch passieren in den nächsten 22 Folgen, dass sich mal wieder vielleicht eine halbe Folge nur darum dreht, eventuell, wenn es mal schlimmer wird oder so, dass es dann noch ein bisschen theatralisch wird, kann ja alles sein, aber im Moment finde ich es noch ganz locker. Ja, also mir gefällt es, ich gucke es weiter. Nicht nur wegen Jay Fox, sondern auch die anderen Darsteller finde ich ganz charmant. Wir hatten ja, oder hattest du jetzt auch gesagt, dass seine Schwester mit in dort lebt?
Nein, hatte ich noch nicht.
Viel mehr nehmen.
Genau, da am Anfang taucht sie nämlich auch auf, oder es taucht eine Blonde auf, so ein bisschen, naja, sexy Vamp oder möchte gern, also so ein bisschen aufgedonnert und du fragst dich, weil erst sieht man seine Ehefrau und dann taucht die da auf und du fragst, hä, wer ist die Frau jetzt irgendwie? Und dann wird aber relativ schnell klar, dass es halt seine Schwester ist und die aber halt eigentlich den ganzen Tag nichts macht und beziehungsweise nur so Artikel, Blogbeiträge für irgendeine Zeitung schreibt.
Ja, sie ist noch ein bisschen Freigeist und verpeilt.
Genau, und lebt dann quasi auf Kosten ihres Bruders da so mit oder zumindest kommt das so rüber. Aber ja, wie gesagt, ein Cast, der wirklich harmonisch zusammenpasst.
Übrigens, die Ehefrau wird gespielt von Betsy Brand, die viele sicherlich kennen aus Breaking Bad. Da hat sie jetzt bis vor kurzem die Marie gespielt. Und war ja eine ziemlich ernste Rolle, gerade zum Ende hin. Und da jetzt eben sowas die fürsorgliche Mutter, aber auch die Frau, die mit dem Mann verheiratet ist, der zwar Parkinson hat, aber sie kann ihn trotzdem, kann sich trotzdem mit ihm streiten und dann Albernheiten machen. Also ganz easy peasy, alles schön. Ja, ich finde, wie gesagt, die Serie ganz charmant.
Geil war ja auch die eine Szene, weil es mir gerade einfällt mit dem Parkinson, wo sie beide im Bett liegen und sie ihn fragt, ob er seine Medikamente schon genommen hat. Und er dann meinte nur so, nein. Und dann meinte sie so, cool, dann weniger Arbeit für mich. war halt irgendwie, also es ist halt irgendwie, hat wirklich und nicht permanent lustig, aber immer mal wieder coole Dialoge.
Und die beiden passen auch super zusammen. Also
ja, da könnte man sich gut vorstellen, das Ehepaar ist, wollte sagen, dass die wirklich zusammen sind, verheiratet sind, das passt halt sehr gut. Also, erste Mal, dass quasi Michael J. Fox nach Spin City wieder regelmäßig im TV zu sehen ist. Wie gesagt, Gastauftritte immer mal wieder. Wir sind gespannt, wie es sich entwickelt, wie es ankommt beim Publikum. Also mir gefällt es bis jetzt sehr gut, aber es liegt wirklich zum Großteil auch an Michael J. Fox, weil er hat immer noch diese jugendliche Leichtigkeit, dieses, was man ihm immer noch abnimmt. Einfach dieses, ja, sehr sympathische. Und deswegen, also für alle Michael J. Fox Fans auf alle Fälle mal reingucken. Und ansonsten sich, wenn man ihn nicht so mag, einfach mal gucken, ob das was für einen ist oder nicht. Gut, dann kommen wir unmittelbar zur nächsten Serie des Abends. Und die ist eine, für mich zumindest eine Überraschung, The Blacklist. Da hatte ich den Trailer gesehen und dachte mir so, naja, es spielt. Und ich oute mich jetzt James Spader mit. Und ich weiß nicht, der hat sich über die Jahre in meinen Augen nicht so 100% gut entwickelt. Er ist dann doch, hat ein bisschen zugelegt und ich mag ihn irgendwie nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht warum. Hat ja, wie gesagt, bis vor kurzem noch bei Boston Legal mitgespielt oder The Office. Also ist schon immer dick im Geschäft, aber ist nicht so eine Figur gewesen, die ich unbedingt mochte. Und dachte mir, naja, mit einigen Zögern guckst du mal The Blacklist an. Wusste auch nicht so 100%, worum es geht. Und muss eins sagen, war dann wirklich positiv überrascht und das ist zumindest eine der Serien, die ich, denke ich, mal weiter gucken will, weil sie Spaß macht. Aber ich greife vorweg, Alex wird sie uns erstmal ganz kurz vorstellen, worum es denn bei The Blacklist eigentlich geht.
Also ich habe den gar nicht jetzt so in Erinnerung gehabt, diesen James Spader von der Warstar-Reihe. Er ist sehr unbefangen rangegangen. The Blacklist, worum geht's? Geht relativ knackig los, ohne groß herumreden, ohne groß um den heißen Brei herumreden. Sind wir gleich drin in der Story, dass wir haben da das CIA-Hauptquartier, wo dann ein vermummter oder ein sich getarnter Mensch einem Kollegen reinläuft, sich dann so den fallenden Schnurrbart und den Fischerhut abnimmt, sich irgendwie dann noch anmeldet und dann schon auf dieses ziemlich bekannte CIA-Icon da in der Mitte von dem Flur sich dann da mit verschränkten Händen über den Kopf dann halt,
Hauptquartier aber.
Oder FBI so rum, ja, sich dann da halt auf die Knie begibt und sich verhaften lässt. Und wie gesagt, das geht schon relativ zügig los und dann.
Ganz kurz, Alex, da muss ich dir recht, das war eine wirklich eine geile Szene. Also die, wer selbst James Spader nicht mag, sollte sich den Anfang mal angucken, weil, wie Alex schon gesagt hat, also er geht in dieses FBI-Hauptquartier rein, meldet sich an, er möchte gern, ja, generell bla 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 sprechen. Und dann sieht man, so Kamera zoomt so quasi raus, man sieht von oben, wie gesagt, dieses große FBI-Logo, er stellt die Tasche so hin und alle gucken schon so, ha, jemand stellt eine Tasche hin und lässt die stehen. Ist da vielleicht eine Bombe drinne und man überlegt so, ja, was macht er denn jetzt? Und legt den Hut und Mantel so irgendwie ab und begibt sich quasi schon so im Fall auf die Knie und dann merkt man, wie hinten eine Alarmanlage angeht. Man sieht so ein jüngeres Foto, wo er noch mit Vollbart zu sehen ist und hier so, er ist ja einer der meistgesuchten auf der FBI-Fahndungsliste und so ein Lockdown geht da und plötzlich stehen gefühlte 100 in voller Kampfmontur einsatzbereite Einsatzkräfte da und umringen ihn und und nehmen ihn fest. Also das ist gut gemacht. Annemarie, fandst du es auch eine geile Szene am Anfang?
Ja, schon. Aber dann rückblickend denkst du total überinszeniert.
Ja, natürlich.
Also er kommt
da
rein und
viel zu viel.
Aber ja, in cooler, es passt zur Serie, weil die eigentlich die ganze Serie so überkandidelt ist und da ist schon ein cooler Einstieg. Das ist richtig, ja.
So, Alex, und wie geht's dann weiter?
Ja. Naja, dann wird er halt hochsicherheitsmäßig festgenommen und Handschellen und Fußschellen irgendwo abgesetzt. Und dann war so ein bisschen schon der erste Ernüchterungsmoment, wo er kriegt irgendwie dann so eine Kapsel eingeschossen in den Kopf oder irgendwo einen Körper, wo man dann seine Gedanken irgendwie lesen kann. Da wird dann so ein Raum reingesetzt und dann kann man irgendwie, so wollen sie halt die Geheimnisse aus ihm rausholen und seine Gedanken irgendwie lesen. Und dann bemerkt man doch, dass er eigentlich doch sehr kooperativ sein will und doch eigentlich alles mit den Agenten da austauschen will, aber halt nur mit einer speziellen FBI-Agentin reden will. Und das ist halt so eine Profilerin, die halt dann gerade ihren ersten Tag irgendwie hat und dann auch noch verpennt hat, also so richtig klischee-mäßig. Und mit der will er halt, nur mit der will er halt sprechen und seine Informationen austauschen, weil da geht es halt auch wieder um einen super gefährlichen Top-Terroristen aus Fernost, der dann irgendwie einen Anschlag vorhat und er kann dann halt da wichtige Informationen ihm geben, wo der halt zugreifen will, wo der halt zuschlagen will. Naja, und das will er halt nur mit einer jungen FBI-Agentin besprechen, die natürlich dann auch wieder mit einem großen Aufruhr von zu Hause abgeholt wird, wo auch dann Hubschrauber kommt und Autos und wieder stark bewaffnete Soldaten, die holen die halt ab, wo ich mir auch sage, dann hätte es auch ein Auto getan und nicht mit so einem großen Aufriss. Aber gut, das ist halt die Serie. Und dann wird die halt da zu dem, ich weiß gar nicht, wie er jetzt hieß, aber wie gesagt, zu dem James Bader halt gebracht.
Red.
Ah, The Brat,
Raymond
richtig.
Red
Red.
Reddington.
Ja, oder so. Auf jeden Fall. Und dann reden die beiden so miteinander und dann teilt er halt ein bisschen Informationen mit ihr und dann finden sie halt, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, aber wie gesagt, finden sie dann da halt Zugang zu dem Terroristen und sie wissen halt auch, wo er zu finden ist oder wie man an ihn rankommt. Und schlussendlich verhindert dann halt die junge FBI-Agentin dann auch den Anschlag. Was aber ein bisschen alles so ein bisschen zwiegespalten ist, weil der Kollege dann halt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie hieß er nochmal?
Nenn ihn einen Red, genau.
Der
Sein
Red,
Spitzname.
der halt so ein bisschen doppeltes Spiel spielt. Das heißt, es kommt so ein bisschen raus, dass er dann alle Fäden in der Hand hat und alle so ein bisschen marionettenmäßig vorführt. Und er eigentlich als großes Ziel hat, alle möglichen bösen Menschen auf der Welt da irgendwie auszuliefern dem FBI
Das ist ja, warte mal, ein
und
wichtiges Ding. Also er sagt ja dann sinngemäß, daher auch der Name der Serie, The Blacklist, er hat noch genügend Informationen über die, wie du sagtest, wirklich Bösen. Und da meinte dann das FBI, ja, haben wir ja auch, wir haben auch so eine Liste. Und da meinten die, also, naja, die Liste, die ihr habt, die ist quasi nur hier, ja, so ein bisschen Show und nach außen hin, aber ich habe wirklich die ganz knallharten und die wichtigen Personen auf der Liste.
Von denen ihr gar nicht wisst, dass es sie gibt.
Genau.
Ja.
Und das ist so der Aufhänger, weil, das hast du gar nicht gesagt, er war ja auch mal einer der besten FBI-Agenten der Welt, immer ganz früher und ist dann
Ja.
irgendwie schlagartig, wollte er zu seiner Familie nach Hause, sagt man so, irgendwann im Winter, zu Weihnachten und nie wieder gesehen. Und dann hat er halt mehrere interne Geheimnisse und Agenten preisgegeben, die dann auch unmittelbar auf ihn zurückzuführen waren. Er ist quasi, zumindest so wie es dargestellt wird, ein Überläufer oder ein selbstständiger Auftragsvermittler, Killer,
Genau,
was auch immer.
er hat immer für die gearbeitet, die es meist gezahlt haben und war dann aber eigentlich selbstständig. Und deshalb sagte er, hat er diese ganzen Informationen und deshalb ist er jetzt so wertvoll für die.
Ja, genau. Und jetzt im Endeffekt hat dies, ja, und dann ist noch so ein zweiter Handlungsstrang, wo dann der Lebens- oder der Ehemann von der jungen FBI-Agentin hat auch noch ein bisschen irgendwie Dreck am Stecken, was sie aber nicht weiß und dann ein bisschen was rausfindet auf einmal. Und ja, wo wahrscheinlich dann so ein zweiter Handlungsstrang dann noch irgendwie aufgebaut wird und dann ganz arge Verstrickungen miteinander sind und warum er jetzt gerade sie ausgewählt hat, das ist auch noch so ein bisschen im Nebel. Und ja, wie gesagt, das gibt viele interessante Sachen bei der Serie, viele, also die ist schon sehr, sehr kurzweilig gemacht und sehr ja, spannend auch gemacht.
Man schaut sie gut weg. Das ist wirklich
Ja,
ein
man schaut sie gut
reißerisches,
weg.
also hat so ein bisschen Action-Thriller-Niveau, was gleichzeitig aber auch so ein bisschen, fast so ein bisschen ja Achillesferse ist, denn es ist einfach immer verdammt viel und ein bisschen zu viel manchmal. Also auch dieses, wo er festgenommen wird und dann plötzlich in diesem Safe House ist, die Old Post Office oder wie das Ding sich da nannte, wo er dann auf dem Stuhl festgekettet sitzt und dann kommt noch so eine, wie soll man sagen, so eine mobile Wand über ihn, die drüber
Oh Gott,
geschoben wird,
ja.
wo man sagt, was macht der Typ? Das ist ja nicht Superman, der plötzlich mit den Augen guckt oder irgendwas und das sagt, habe ich mich so ein bisschen an Hannibal erinnert gefühlt. Also der wird einfach bewacht, als wäre er irgendwie radioaktiv verstrahlt und wenn man ihm nur zu nahe kommt, da fällt man tot um. Also das ist einfach immer ein Tick zu viel und auch er kann sich dann aus allem befreien und kann auch alles vorhersehen irgendwie. Also, aber trotzdem, es ist halt dieses, es ist nicht alles wirklich plausibel, aber es macht trotzdem Spaß, dem Ganzen zuzugucken. Und auch wenn, ich weiß nicht, wie es euch ging, der Plot in gewisser Weise schon sehr vorhersehbar ist. Also es waren so Punkte, und das ist jetzt kein Spoiler, weil ich weiß es nicht. Also alles spricht dafür, so wie das momentan da ist, dass diese Agentin, die er haben will, also dieser neue Profilerin, nur mit er kann er verhandeln und nur mit er will er quasi Sachen
Mit
besprechen
ihr.
und finden, meine ich ja, mit ihr befinden, finden. Anne-Marie, das ist seine Tochter, oder?
Also ganz ehrlich, wenn die das so drehen, dann verliere ich meinen Glauben an gute Serien, weil es kann nicht sein. Also ihr habt ja jetzt schon gesagt, Reddington, also die Rolle des James Spader, war 20 Jahre der Bösewicht, weil vorher hat er ja noch Familie gehabt und die hat er eben verlassen, Anfang der 90er. Und Überraschung, Überraschung, von eben dieser FBI-Agentin hier, Lissy, Elizabeth, irgendwas. Sie erzählt dann, ich glaube sogar schon im Piloten, dass sie von ihrem Vater als junges Mädchen Anfang der 90er irgendwann verlassen wurde. Ja, es deutet unglaublich viel darauf hin, aber nein, ey, die werden es doch wohl nicht so billig machen. Also
Ja.
jetzt ganz im Ernst, ich glaube es nicht. Und ich kann ja schon was, also jetzt in der dritten Folge fragt sie ihn nochmal direkt, warum er sie ausgewählt hat, sagt er nur wegen deines Vaters.
Naja, das ist.
Also, das kann er ja jetzt, kann ja sein, dass er vielleicht mit ihm abgehauen ist oder wie auch immer. Aber, also, wenn er sich jetzt wirklich als ihr Vater herausstellt, dann. Na, dann bin
Aber
ich echt
es
enttäuscht.
sind halt so Handlungsplots, die erinnern mich so an so ein Point-and-Click-Adventure. Als sie nach Hause kamen und die ganzen Luftballons da waren, dann stand, ja, ich bin schwanger oder sie ist schwanger, wie auch immer.
Nein, das, sie wollten doch adoptieren, das sollte man vielleicht
Ja.
dazu sagen. Also das war extrem cool. Sie ist ja verheiratet und versucht eben mehr mit ihrem Mann da zu adoptieren. Eben an ihrem ersten Arbeitstag wollten sie dann eigentlich noch zur Adoptionsbehörde und sie muss ja aber länger arbeiten, eben wegen Reddington. Und muss ihrem Mann absagen und oh Gott, jetzt schaffen wir es nicht mit der Adoption. Und dann kommt sie nach Hause und da ist alles wunderbar dekoriert. Halt, dass sie jetzt eben Mädchen adoptieren können, irgendwie hingehauen. Und dann sitzt auf, ich denke mal, das können wir jetzt spoilern, oder? Ich meine, das ist ja der Pilot und
Ja.
wirklich noch ein interessanter Kniff. Sitzt ihr Ehemann da gefesselt am Tisch und halb abgestochen. Und da kam bei mir natürlich sofort dieses: Toll, jetzt töten Sie den Ehemann, ist ja genau wie damals bei Sidney Bristow, bei Alias, wurde ja auch der Verlobte umgebracht in der ersten Folge. So, ich dachte, oh nee, jetzt ziehen zuerst noch ab. Aber nein, er überlebt und hat sogar noch, was Alia schon gesagt hat, also er wahrscheinlich auch noch Dreck am Stecken. Da findet sie es sogar auch noch in der Pilot-Episode am Ende dann noch belastendes Material gegen ihn. Und da der Sache geht sie auch noch ein bisschen nach. Da habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie doch noch einen Kniff hingekriegt, der mich wieder hat aufatmen lassen. Aber
Mein
ansonsten ist sie.
Vorhersehbar ging ja einfach nur in die Richtung, dass so, als ich die Ballons gesehen habe, dachte ich mir schon, und sie nach Hause ging, dass er nicht mehr so ganz ansprechbar da sitzt. Also dass da schon was ist. Also das war mir so in dem Moment eher bewusst und dann war es auch so. Dann hast du halt dieses, ja, dann ist der böse Russe oder Ka was war der, Kaukasier? Ah, na, keine Ahnung.
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja, also, aber ansonsten ist die Serie halt wirklich sehr over the top. Und auch im Pilot, also der Pilot war ja sowieso vollgepackt. Das hätte auch 100 Minuten Actionfilm sein können, wie ihr schon gesagt habt. Das war echt zu viel, vor allem. Also, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr die Zusammenhänge, aber er ist ja dann irgendwann im Krankenhaus und kann da einfach fliehen und trifft sich dann eben mit diesen Russen oder Polen oder was eben mit diesen
Der hat
Bösewicht
ja auch
da.
noch irgendwie intern
Ja, genau.
Connections, also
Also, er hat ja
vorm FBI-Hauptquartier kriegt er irgendwas, dort kriegt er irgendwie Hilfe, also er hat sie alle irgendwie in der Tasche.
Er konnte das ja dann doch arrangieren und hat schon gedacht, wofür hat er jetzt FBI? Weil er geht ja eigentlich für seinen ersten Fall zum FBI wegen dieses Typen da, wegen der nuklearen Bombe oder was das ist. Sagt er ja, ihr wollt den und ich habe aber auch was davon, wenn wir den jetzt zusammen quasi fassen. Aber letztendlich hat er es ja doch fast alleine gemacht. Also, es war schon wieder so, Die zweite Folge hat mir dann schon wieder besser gefallen. Die war ein bisschen gesetzter, ein bisschen ruhiger und ich muss dazu sagen, mir gefällt die weibliche Hauptdarstellerin auch sehr. Also, die hat was Toughes, die ist eigentlich ganz cool. Jetzt habe ich gestern die dritte Folge gesehen, die hat mich dann schon wieder ziemlich gelangweilt. Da, also ich muss mal sehen, ein, zwei Folgen werde ich noch gucken, aber da bin ich alles in allem trotzdem enttäuscht, weil da habe ich mir mehr versprochen. Letztendlich ist es ja jetzt trotzdem nur dieses Bösewicht der Woche irgendwie. Und irgendwie verbinde ich es mit oder muss ich es automatisch vergleichen mit Person of Interest? Was aber tausendmal besser ist, weil die Charaktere irgendwie viel stimmiger und sehr viel nachvollziehbarer. Das ist hier jetzt noch nicht so der Fall. Aber vielleicht reißen sie es noch um.
Alex
Na,
hat es
mal
ja im
gucken.
Vorfeld mit Homeland verglichen. Also es ist schon, man merkt schon irgendwie dieses Strickmuster. Momentan kommen diese ganzen Agenten, Geheimdienst, irgendwelche Affären nochmal wahrscheinlich in Amerika relativ gut an bei den Sendern, also bei den Zuschauern. Denn es kommen immer mehr so eine Serien in dieser Branche oder aus dieser Kategorie heraus. Aber wir warten es einfach mal ab. Aber ich sehe das ja auch so. Das ist stellenweise bei solchen Serien halt, wenn da nicht ein wirklich spannender roter Faden ist, dann ist es halt so, ja, der Bösewicht der Woche und wird wieder irgendwie abgehandelt. Und dieser James Spader alias Red, der spielt ja dann auch so einen doch sehr, ja, wie soll man sagen, großkotzigen,
Sehr extrovertiert
extrovertierten, ja, der dann ein Hotel bucht und dann ja, möchte erstmal nirgendwo schlafen, länger als 2 Nächte, einfach weil er Angst hat vor irgendjemanden, Unbekannten wahrscheinlich. Aber halt dann auch sich, wie Gott in Frankreich lebt. Also es ist schon ein sehr widerstreitendes Bild, was da geliefert wird von ihm. Naja.
noch. Aber noch ganz kurz, auch was mich gefreut hat, weitere Darstellerin oder Nebendarstellerin ist Parminda Nagra, die wir aus Emergency Room kennen könnten. So eine kleine, hübsche indische Schauspielerin. Die hat bei Kick It Like Beckham, hatte die mitgespielt, ja. Das freut mich, dass sie jetzt auch wieder ein Engagement hat und dadurch, dass eben James Spader hier das Zugpferd ist, denke ich mal auch, dass die Serie noch weiterläuft. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wie die Quoten sind. Aber na, mal sehen.
Na, sie haben also auf alle Fälle erstmal jetzt im Oktober wurde noch die Back 9. Also momentan gibt es Back 9 heißt eigentlich, es gibt euch 9 hin, oder? Heißt das nur, also 6 werden auf alle Fälle erstmal ausgestrahlt, plus nochmal 9, wären wir aber erstmal bei 15, was ein bisschen eine komische Zahl ist. Insofern glaube ich 2 mal 9.
Nee, eigentlich ist es immer 13 und dann nochmal 9, dass sie auf
Okay.
22 kommen.
Was? 10 und dann mal 9? Hä?
13
Ach so,
und 9,
13.
2,
Dann würde
22,
ich einfach
2, oh,
behaupten, jetzt
ja.
mal, es ist eine volle Staffel. Ich habe jetzt gerade nichts gefunden. Ich hatte eben vorher schon mal geguckt. Ich weiß nur, dass, wie gesagt, die Back 9 geordert worden sind und eine volle Staffel gegeben ist. Insofern könnt ihr euch auf eine Staffel auf alle Fälle freuen. Wie gesagt, mit der Warnung, es könnte vielleicht leicht abstumpfen, also abstumpfen im Sinne von dann doch sich immer wiederholen. Aber den Piloten reinschauen lohnt sich auf alle Fälle, denn der ist wirklich, wie wir schon gesagt haben, wirklich eine actionfilmmäßige, ja, Geschichte, die nicht langweilig ist und die zumindest bei mir und beim Alex, glaube ich, auch Lust auf mehr gemacht hat. Bei Ann-Marie
Ja.
sowieso, die hat ja gleich mal alle 3 Episoden geguckt. Gut,
Nur
jetzt
zur Vorbereitung für den Podcast.
natürlich kommen wir direkt von James Spader, der bei Boston Legal mitgespielt hat. Die Serie ist von David E. Kelly, der wiederum jetzt eine neue Serie gemacht hat, nämlich Ann-Marie, wie heißt sie?
The Crazy Ones.
Genau. Und dort spielt der bereits schon angesprochene Robin Williams mit, neben Sarah Michelle Gellar und noch zwei, drei anderen, die man aus diversen anderen Serien kennen könnte. Aber worum geht's denn bei The Crazy Ones erstmal?
Genau, The Crazy Ones, Robin Williams und Sarah Michelle Gellar spielen Vater, Tochter, also keine Angst, dass hier irgendwelche amorösen Geschichten zutage kommen. Nein, nur Vater und Tochter. Die beiden leiten zusammen eine Werbeagentur, sind also gleichgestellte Partner eigentlich, wobei Robin Williams da eher so der Quatschkopf und der Überinspirierte und der diese Art von Mensch ist, der dann sagt, ja, ja, klar, das schaffen wir und ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und Sarah Michelle Gellar ist dann eigentlich eher die bodenständigere Person, die einen klareren Blick hat und dann eigentlich versucht, den Kahn, den der Vater so in Dreck geschoben hat, wieder rauszuziehen, so ungefähr. Es ist übrigens eine Comedy Serie, die nur 20 Minuten geht. Und das wäre eigentlich schon ziemlich mein größtes Manko, denn man hätte denen wirklich eine 40-Minuten-Serie geben müssen. Da 20 Minuten ist irgendwie viel zu kurz. Aber das ist immer dahingestellt. Ja, die beiden haben eben diese Werbeagentur. Dort gibt es noch einige andere Mitarbeiter und das ist eigentlich auch schon der Plot. Also es gibt jetzt kein großes Problem oder in den bisherigen zwei Folgen, die ich gesehen habe, auch kein super roten Faden, eben nur, dass wir recht schnell erkennen, was die Eigenschaften der Menschen sind. Also die sind da auch klar gezeichnet. Ich will nicht sagen Stereotyp, aber man sieht eigentlich im ersten Moment, wer wo steht. Und ja, so kann man eben verfolgen, wie die beiden versuchen, im Mad Men-Style, also in einer Werbeagentur eben, die für diverse Kunden die Werbung zu verkaufen, auf verschiedene Arten und Weisen. Der Pilot hat mir nicht sonderlich gefallen, habe mich da auch ziemlich geärgert, vor allem über die Rolle von Robin Williams, weil ich es irgendwie total stumpf und fast gar nicht lustig fand, eher zum Fremdschämen. Sarah Michelle Gellar war okay. Was mich aber im Piloten noch gerettet hat, waren in der Tat die Nebendarsteller, die auch jetzt in der zweiten Folge mir noch mehr ans Herz gewachsen sind. Gibt zwei männliche und eine weibliche, die, wie Daniel auch gerade schon sagte, wir aus anderen Serien kennen. Also die weibliche, das ist Amanda Setten, das ist die Assistentin, also quasi auch mit Vorzimmerkraft oder Sekretärin, sowas. Die kennen wir aus der ersten Staffel von The Mindy Project. Da war sie mit dabei und spielt jetzt auch eine ganz lustige, charmante, teilweise etwas trottelige Rolle, aber das gefällt. Und dann haben wir noch zwei, ja, wie nennt man jetzt die, halt Mitarbeiter in dieser Werbeagentur, die sich eben mit die Projekte ausdenken, die so ein bisschen auch konkurrieren, aber eigentlich ja doch Freunde sein wollen. Der eine ist James Walk. Der hat tatsächlich in der letzten Staffel bei Mad Men mitgespielt, hat also Werbebranche-Erfahrung. Er war da ganz fantastisch und ich habe mich so gefreut, wo ich den jetzt hier gesehen habe, denn er hatte bei Mad Men eine der besten Rollen überhaupt und ist jetzt hier auch ganz cool. Hat so eine lockere Art und ja, gefällt sehr gut.
Ja, so ein bisschen der Smartass, also der mit ja. seinem guten Aussehen und seinen lockeren Sprüchen quasi die Lorbeeren einheimst und genau. die Szene mit der Lederjacke, also einfach mal reingucken, ist dann auch irgendwie lustig, wo er dann irgendwie hinkriegt, dass er dir geschenkt bekommen hat, auch behält und obwohl der andere ja. die gerne haben wollte und eigentlich
aber
der war,
sie steht ihm eben besser, ja genau. Und der andere ist dann noch Hamish Linklater.
Ja. Den ist der erstmal bekannt, also erstmal wirklich bewusst geworden bei The Newsroom. Ja. Dort spielt er mit.
Nur da, oder?
Aber ich habe mal gerade geguckt, er hat bei The Big C auch 4 Episoden mitgespielt.
Ach, Quatsch.
Wobei ich nicht zuordnen könnte, was genau. Und er war im Maincast von The New Adventure of Old Christian.
Christine.
Ja, ich weiß, deswegen habe ich es doch gerade gesagt.
Ja, aber ich kenne ihn jetzt nur von The Newsroom als Jerry Dantana und da war er ja auch so cool, dass mich über einige Folgen von der zweiten Staffel von The Newsroom gerettet.
Und bei der großartigen Miniserie 5 Days to Midnight, Alex, hat er auch mitgespielt.
Ah ja, stimmt, ja, jetzt wo du sagst.
Also, ja. Der ganze Cast ist wirklich sehr sympathisch drumherum. Also das ist halt das Interessante. Also deswegen funktioniert das und deswegen habe ich, wie Ann-Marie, auch schon die ersten beiden Folgen geguckt und werde auch nochmal weiter reingucken, obwohl ich ein bisschen entsetzt, enttäuscht, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich war jetzt nie ein wirklich großer Fan von Robin Williams, ich kenne ihn immer noch, bester Film für mich ist immer noch Good Morning Vietnam und hat er bei König der Fischer mitgespielt, bin ich, ja doch, Fisher King hat er auch mitgespielt, also das sind so die zwei Highlights von Film und ein Serien- Highlight oder Serien-Junkies, natürlich Mork and Mindy, dieser, die gefühlte 20 Jahre laufende komische Sitcom, wo er der Außerirdische war und das war schon irgendwie cool und er ja, wirkte da irgendwie in der Serie jetzt noch ein bisschen gebremst, man merkt, er ist älter geworden, alt geworden und irgendwie wirkte es nicht mehr so spritzig, aber sollte es meiner Ansicht nach in der Serie dann auch gar nicht so sein, sondern er ist halt so der etwas Ältere, der immer mal noch so einen lustigen Einfall hat, eine spritzige Idee und das Team ergänzt. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, Sarah Michelle Gellar ist da irgendwie eine totale Fehlbesetzung. Ich sehe die, also mir gefällt die in der Rolle noch nicht so richtig gut. Sie ist nicht schlecht, aber so richtig überzeugend tut sie mich auch nicht. Ann-Marie, was waren für dich die Highlights von den Personen zumindest?
Also wie gesagt, die Nebendarsteller. Also gäbe es die jetzt nicht, dann hätte ich wahrscheinlich, würde ich jetzt nicht weitergucken. Aber die zweite Folge hat mir sowieso alles in allem besser gefallen. Also ja, das mit dem Kaffee, ja, war ja wohl mal mega geil.
Aber auch, auch wieder vorhersehbar so ein bisschen, ne? Also,
ja, also na klar.
Zumindest am Anfang, zumindest aufgebaut und dann merkt, kommt so der erste Wind und dann passiert da irgendwas und wie sie es dann gerettet haben. Naja, gut, also es ist halt.
Aber es ist besser als der Pilot. Also wer jetzt den Pilot nicht ganz so toll fand, aber nicht komplett oder angewidert war, der kann getrost nochmal weiterschauen. Ich gucke jetzt weiter, muss sehen, wie sich das entwickelt. Also jetzt bisher war es ja wirklich nur, jede Woche haben wir jetzt unsere Firma, für die wir irgendwas erstellen müssen und mehr ist nicht. Ich denke mal, da wird sicherlich noch Privatleben von den Leuten noch was dazukommen und solange die, wie gesagt, die Nebendarsteller, die ja eigentlich schon fast Hauptdarsteller sind, weil die eigentlich auch in fast jeder Szene dabei waren, solange die nicht irgendwie weggetreten werden, zu sehr in den Hintergrund geraten, dann bleibe ich auch dabei, denke ich.
Alex, wie sieht es bei dir aus?
Oh, magst du die Serie? Ja. Ja, ich werde es nicht weiter gucken, weil also war zwar sehr kurzweilig und aber doch sehr klamaukmäßig, ne? Also das und klar, die müssen 20 Minuten müssen die schon relativ voranmachen, dass sie da zum Ende kommen. Und ja, aber so richtig meins war es nicht. Das Lustigste war dann wirklich so der Abspann, wo sie dann noch irgendwie so ein paar Versprecher dann gezeigt haben von den Hauptdarstellern von den Dreharbeiten. Aber nee, also mir war auch dann wieder zu viel, weiß nicht, ihr habt ja schon die nächste Folge gesehen, da ist wahrscheinlich immer so ein Gastauftritt von irgendeinem großen Star immer dabei, den sie halt irgendwie dann bekommen wollen. Aber nee, also so richtig meins war es nicht. Das waren wir zu klamaukmäßig und zu vorhersehbar, wie ihr schon gesagt habt.
Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Also im Piloten taucht noch eine Sängerin auf, Kelly Clarkson, die auch nicht so 100% da reinpasst, finde ich. Also man merkt schon, da wird einfach nur ein Star-Aufgebot geschaffen, ne? Robin Williams, Kelly Clarkson, dass die Leute reingucken.
McDonald's als große Werbung.
McDonald's riesengroß.
Ja. Also sehr dezent.
Aber trotzdem, es ist halt nett anzusehen, aber es ist halt auch nicht so der große Reißer. Also dafür, dass so viel Star-Aufgebot und wahrscheinlich so viel Geld im Spiel ist, behaupte ich es einfach mal, ist es doch eher seichte Kost und wie Ann-Marie schon gesagt hat, ne, die Nebencharaktere glänzen mehr als die Hauptcharaktere und das ist meistens kein gutes Zeichen. Kann sich ja noch entwickeln. Aber ich hab dich unterbrochen, Alex?
Nö, also wie gesagt, meins war es nicht. Ich hab mal schnell weggucken können, aber das spricht ja nicht gerade für Qualität.
Das stimmt. Gut, dann war's das diesmal auch schon wieder, ne? Drei neue Serien. Auch nächstes Mal wird es wieder drei neue Serien geben, weil es läuft ja wieder unheimlich viel an. Ich hatte mir auch irgendwo notiert, es gibt schon wieder eine Absetzung.
Ja, stimmt. Ganz kurz. Das, jetzt, wo du es sagst, genau. Und zwar Lucky Seven sind die Glücklichen, die als erste Serie in dieser Season tatsächlich nach 2 Episoden abgesetzt worden. Ich hatte es uns eigentlich schon auf die vielleicht mal gucken. Das, ich kann vielleicht ganz kurz noch erwähnen, weil ich habe natürlich die 2 Folgen geguckt. Es geht darum, dass Mitarbeiter einer Tankstelle, Waschanlage, Werkstatt, Kiosk, also so ein Ding da, zusammen Lotto spielen und ewig Trillionen von Euro, nee, Dollar gewinnen. Und jetzt eben verändert sich deren komplettes Leben. Aber es war eine 40-Minuten-Serie und nach dem Piloten stand ich irgendwie da und wusste gar nicht, wo die Serie hin will. Weil sie war keine Comedy-Serie, was ich eigentlich so ein bisschen dachte, war aber auch, naja, doch, war schon ein bisschen Drama. Also war ein Brüderpaar dabei, die eigentlich ziemlich Schulden hatten und gerade noch einen Überfall gemacht haben. Im nächsten Moment gewinnen sie im Lotto und dann gab es andere Frauen da mit Männern Problemen. Dann eine Frau hatte ihr Pflegekind entführt und hatte jetzt Angst, dadurch in die Presse zu geraten. Also es war irgendwie eine unrunde Sache. In der 2. Folge ging das dann auch eher merkwürdig weiter. Also ich hätte sowieso nicht weiter geguckt, aber tja. Wurde der Stecker gezogen, kam sowieso nicht weiter. Haben wir nichts verpasst, nehme ich gleich mal aus unserer Liste.
Kleine Anmerkung nochmal, weil ich ja gesagt hatte vorhin, Alkoholiker und Drogenproblem mit Robin Williams. Der war wirklich früher anscheinend, also vor den 80ern, mächtig gut dabei, ist aber dann, nachdem sein Sohn geboren wurde und John Belushi bei der Drogenparty irgendwie mit 33 gestorben ist, seit den 80ern eigentlich komplett clean und drogenfrei, also gar nicht so aktuell, hatte einen kleinen Rückfall 2006, begab sich aber sofort in die Entzugsklinik und ist seitdem auch wieder ja nüchtern, keine Drogen und alles, also war wohl eher die alten Sachen, wo er wirklich so, was bei mir noch hängen geblieben ist, mit Drogen zu kämpfen hat. Also momentan aktuell die Drehpause und das dazwischen hat eigentlich nichts damit zu tun, dass er irgendwie rückfällig geworden ist, zumindest öffentlich nicht. Insofern nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Nächstes Mal, wie gesagt, 3 neue Serien. Was genau steht noch nicht, zumindest für euch fest und für uns vielleicht auch noch nicht, mal gucken. Und ansonsten war's das und wir freuen uns natürlich wie immer auf Anregungen, Kritik, wenn ihr irgendwas habt an Serien, was ihr schon gesehen habt, wo wir sagen, wir müssen unbedingt reingucken. Wie gesagt, in die Shownotes, wenn ihr was gesehen habt oder was anderes seht von dem, was wir gelobt haben, zum Beispiel The Blacklist, wo ihr sagt, oh nee, nach der 4., 5. Folge, aus den Gründen, dann auch mal in die Shownotes rein, denn diejenigen, die diesen Podcast später hören, können dann einfach reingucken und dann, man kann hier von den Piloten überzeugt sein und danach, hinterher entwickelt sich das doch nicht mehr so ganz so gut. Also, das soll es gewesen sein, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net